Ich hatte gestern so einen Moment, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, bei diesen Protesten. Da war ein Familienvater, der war mit seinen zwei Kindern da. Wir waren 8 und 10, glaube ich. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn deine Hoffnung jetzt? Der meint, es gibt keine Hoffnung. Mein Ziel ist, die Kinder sollen so schnell wie möglich Englisch lernen. Und wenn sie 18 sind, ab in Flieger nach Europa. So, und das zeigt eigentlich die Resignation letztlich. Also viele glauben nicht, dass sich jetzt noch schnell oder zeitnah irgendwas hier ändern könnte.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts mit mir, Thilo Mischke. Ich habe heute eigentlich eine Folge vorbereitet über den Bullrun des Bitcoins. Die kommt jetzt aber am Freitag mit Maurice Höfgen. Der Grund, warum sie am Freitag kommt, ist, weil ich vergessen hatte, dass die Wahl in Russland ist. Und die finde ich ja tatsächlich sehr wichtig und sehr spannend. Und aus diesem Grund haben wir euch eine kleine Sonderfolge gebaut. Und ihr, für die, die jetzt zum ersten Mal diesen Podcast hören, kriegt auch gleich ein Gefühl dafür, wie dieser Podcast funktioniert. Denn dienstags, liebe Leute, kommt ja immer was Aktuelles und freitags kommt ein zeitloseres Gespräch. Und Bitcoin gibt es ja jetzt schon lange. Maurice Höfgen und ich haben schon öfter geredet. Kann man ja fast als zeitloses Gespräch sehen. Also, ich habe heute in dieser Sonderfolge mit Adrian Kriesch gesprochen. Er ist Korrespondent für unseren gemeinsamen Sender ProSieben. Er reist sozusagen in der Welt umher, um für die Nachrichtensendungen Berichte zu machen. Und er ist gerade in Moskau und erzählt, wie er die Wahl wahrgenommen hat. Er spricht mit mir auch darüber, was er abends in Kneipen erlebt, wenn er mit jungen Leuten redet. Und er erzählt, was die Perspektive von Putin eigentlich nach dieser Wahl ist. Auch sprechen wir darüber, was mit den Kritikern in dem Land ist, wie viele Kritiker es noch gibt und wie sie sich äußern, nachdem die stärkste Opposition mit Nawalny nun ja verschwunden ist, ermordet wurde. Außerdem spreche ich mit einem alten Bekannten. Ihn kennt ihr vielleicht, für die, die schon länger diesem Podcast folgen, aus den frühen Folgen zum Beginn des Ukraine-Krieges, also beziehungsweise zum Ausbruch, zum erneuten des Ukraine-Krieges. Mit ihm habe ich gesprochen, er ist ins Exil gegangen. Ein Russe im Exil erzählt mir, wie es ist, in London zu leben, wenn die Wahl in Russland ist. Hinzu kommt, dass Adrian freundlicherweise mir kleine sogenannte Vox Pops gegeben hat. Und ihr hört echte Stimmen aus Russland, aus Moskau zur Wahl, die er in den Schlangen vor den Wahlbüros aufgenommen hat. Und was es mit diesen Schlangen auf sich hat, das erfahrt ihr auch in der aktuellen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und ich glaube, ihr wisst danach sehr viel mehr über die Wahl, als man dachte, wissen können. Was ist heute falsch? Es liegt daran, ich bin gerade in München, ich kann mich in dieser Stadt nicht konzentrieren. München fuckt mich einfach immer krass ab, deswegen sage ich so komische, krumme Sätze. Deswegen hören wir jetzt ein bisschen auf. Viel Spaß, liebe Leute. Und ich will euch nochmal darauf hinweisen, es gibt ein, nach dem Abspann kommt immer noch was. Und zwar Kulturtipps. Und auch heute gibt es diese Kulturtipps. Auf Wiederhören. Bis dahin.
Eine kleine Einordnung. Am vergangenen Wochenende durften 114 Millionen wahlberechtigte Russinnen wählen. Mit fast 88% hat Wladimir Putin zum 5. Mal die Präsidentschaftswahl gewonnen und wird nun offiziell für weitere 4 Jahre Russland regieren. Für die Wahlen erhielt Russland vor allem aus der westlichen Welt große Kritik. Das Auswärtige Amt warf Putin eine Pseudowahl vor und erhebt den Vorwurf, die Wahlen seien gefaked worden. Auch Bundespräsident Steinmeier gab bekannt, Putin nicht zu seiner Wiederwahl gratulieren zu wollen und sprach sein Mitgefühl den Menschen aus, die für Freiheit und Demokratie kämpfen. Angeblicher Grund für Putins Wahlsieg und die Kritik? Die russische Wahlbehörde hätte keine aussichtsreichen Gegenkandidaten zugelassen. Viele Kritiker Putins sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil. Außerdem soll bei den Wahlen systematischer Betrug stattgefunden haben. Zum Beispiel, indem vorab ausgefüllte Wahlzettel in großen Mengen in die Urnen gesteckt worden seien. Es gäbe keine unabhängigen Wahlbeobachter und die Online-Wahlen seien manipuliert worden. So die Vorwürfe. Auch durch massive Einschüchterungen der russischen Strafverfolgungsbehörden sollen BürgerInnen dazu gedrängt worden sein, Putin zu wählen. Unter anderem sollen die Wählerinnen beim Betreten der Wahllokale durchsucht worden sein und deren Stimmzettel nach dem Ausfüllen überprüft. Dimi, wie wir ihn nennen, ist Russe, lebt heute in London und kennt Thilo schon seit einigen Jahren von vorherigen Recherchen. Er war am vergangenen Wochenende in der russischen Botschaft in London, um dort gemeinsam mit Freunden und Freundinnen seine Stimme für die Präsidentschaftswahl in Russland abzugeben.
Toll, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Ja, kein Problem.
Ich habe viele Videos im Internet gesehen, wie die Wahl in Russland abläuft. Hast du diese Videos auch gesehen?
Ja, natürlich. Ich meine, nicht in diesem Jahr, aber bevor. Ja, ich habe viel gesehen.
Laufen schon immer die Wahlen seit Putin so in Russland ab?
Sozusagen, ja. Seit 2010, ich glaube. Es geht mit vielen Falsifikationen, aber nicht immer, nicht in alle Städte, nicht in alle
nicht in allen regionalen Ausschüssen.
Commissions.
Okay, I think let's switch to English. I will ask you the question in German, you answer in English.
Na klar,
I think
it's easier kein Problem.
Natürlich. Okay. Warum wird überhaupt noch in Russland gewählt, wenn sowieso jeder weiß, Putin gewinnt?
Ja, das ist keine Frage für mich. Also, nein, ich bin nicht wirklich ein Experte auf diesem Gebiet. Ich kann dir nur von meinen Gefühlen erzählen. Und meine Gefühle sind, dass diese Demonstration immer noch einen gewissen Sinn hat und dass es immer noch so ist, wie zu Sowjetzeiten, wo es wirklich eine Wahl gab, bei der nur ein Kandidat auf der Liste stand. Es funktioniert also nicht wirklich als Wahlverfahren, aber es funktioniert so, dass die Nation sagt, wir stimmen immer noch allem zu, es ist eine Art symbolischer Akt. Aber das ist nur mein Gefühl.
Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass Leute dann überhaupt noch wählen gehen? Also warum gehen Leute in die Kabinen, machen ihr Kreuz, wenn es doch sowieso nur ein symbolischer Akt ist?
Darauf gibt es also viele Antworten. Warum sollte man trotzdem teilnehmen? Angenommen, wir und meine Frau würden morgen teilnehmen. Eine der Antworten, die ich akzeptieren und verstehen kann, ist, dass wir das tun, um uns zu sehen. Nur um ein bisschen in der Schlange zu stehen, um in die Augen der Leute zu sehen, die vielleicht genauso denken wie wir. Uns allen ist ziemlich klar, dass wir morgen eigentlich, ihr wisst schon, Putin niedermachen wollen. Es gibt keine solche Gelegenheit, also gibt es auch keine wirkliche politische Aktion. Aber eine der Antworten ist zu sehen, dass es Leute gibt, die vielleicht eine ähnliche Meinung haben. Eine andere Antwort ist, dass in Russland die Wahlen in den Schulen stattfinden und das Personal normalerweise nur aus Lehrern besteht, die ein Gehalt von der Regierung erhalten und manchmal als die angepasstesten Menschen überhaupt wahrgenommen werden. Eine der Antworten ist also, dass die Leute, die die Ergebnisse fälschen, immer noch sehen, dass es noch mehr echte Ergebnisse gibt und sie sie trotzdem fälschen, zumindest um sie zu beeinflussen, um den Apparat zu beeinflussen, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Also ja, und auch eine der Antworten, die ich fühle, zum Beispiel ich persönlich fühle, dass dies immer noch eine Leistung ist, die vielleicht in der Zukunft von wirklicher Macht sein wird. Und wir tun dies um, wie wenn es eine Erschütterung einer Institution gibt, das könnte in der Zukunft Sinn machen. Es macht Sinn, zumindest diesen Splitter, zumindest diese Erschütterung zu erhalten, vielleicht für ein besseres Russland der Zukunft, das vielleicht eintritt oder auch nicht. Es wird einfach einfacher sein, mit guten Praktiken weiterzumachen. Deshalb sollten wir nicht alle Praktiken, alle Überbleibsel der Institutionen aufgeben.
Habe ich das richtig verstanden? Hast du gerade gesagt, dass du morgen auch wählen gehst?
Ja, ich gehe morgen und einige meiner... ich werde in Deutsch vorsetzen. Ich werde gehen und einige meiner Freundinnen, die hier in London wohnen, auch werden auch gehen.
Würdest du sagen, du lebst im Exil?
Ja, ich lebe jetzt in London.
Kann man von London aus für Russland wählen?
Ja, man geht nach russische Botschaft. Und es ist ganz offiziell, alles funktioniert.
Und was wählst du?
Was wähle ich?
Ja.
Was meinst du? Wofür ich mich entscheide?
What do you choose?
Ja, ich entscheide mich dafür, dorthin zu gehen und mit einigen meiner Freunde in der Schlange zu stehen, mit einigen der russischen Migranten. Also entscheide ich mich dafür, das zu tun.
Achso, nee, die Frage war, für wen gibst du deine Stimme ab?
Darf man das sagen? Ach, für wen? So,
ja, also im Moment gibt es nicht viel Auswahl, aber es gibt einen Kandidaten, der ziemlich, weißt du, er ist wie eine Marionette, die nur dazu da ist, ein Bild von einer Alternative zu vermitteln, weil alle... Ja, also da gibt es mehrere Marionettenkandidaten und ich stimme für einen von ihnen. Das sind alles rein fiktive Figuren. Ich meine, diese Leute gibt es, aber keiner von ihnen scheint irgendwelche wirklichen politischen Ambitionen zu haben. Es gab also zwei tatsächliche Kandidaten, die sich für die Wahl registrieren lassen wollten.
Both of them just were not,
aber beide kamen nicht durch die administrativen Hürden, die es gibt. Es gibt also eine Art Vorstellung davon, wer von diesen Marionettenkandidaten das geringste Übel ist. Ich will ihn nicht als böse bezeichnen. Er ist nur einer der konformistischen Politiker. Es gibt also eine Vorstellung von einem Typen, von dem jeder denkt, wenn er wählt, dann wählt er ihn. In der Prager Gemeinde haben die Wahlen am Freitag begonnen, so wie in Russland. Hier in London zum Beispiel haben wir nur einen Tag für die Wahlen, den morgigen Sonntag, und in Prag werden sie in 3 Tagen abgehalten. Wir haben also die ersten Ergebnisse der Exit-Polls von Prag, der russischen Einwanderergemeinde. Im Grunde haben also alle für ihn gestimmt. Putin hat also, ich schätze, 3% und dieser Kerl hat, ich weiß nicht, sagen wir 60% und 36% sind einfach verfälschte Zettel, auf denen irgendetwas geschrieben steht.
Der Grund, warum du diese Wahl am Sonntag, also dann in London machst, ist auch einfach, um zu zeigen, Menschen in Russland und aus Russland, sie gehen noch wählen. Sie lassen sich dieses letzte Recht nicht nehmen.
Ja, für mich, das ist über das Institut und auch einfach einander zu sehen, dass die Schlange zu sehen, es ist viel mehr symbolisch und als politisch.
Glaubst du, dass du irgendwann wieder zurück kannst?
Das hängt natürlich sehr stark von mehreren Faktoren ab. Die letzten 2 Jahre haben uns gelehrt, nichts, was mit Russland zu tun hat, länger als ein paar Monate zu planen. Also einfach keine Ahnung, absolut. Ich habe mich mehr oder weniger hier in London niedergelassen und wir haben einen großen Kreis von, sogar einige meiner Freunde sind nach London gezogen, wie einige der Jungs, denen ich in Moskau nahe stand, sie sind hierher gezogen. Mehr oder weniger in den gleichen Monaten, vor 1,5 Jahren. Es ist also ziemlich... Was halten wir davon, wieder nach Moskau zu gehen? Können wir es uns vorstellen? Also ich kann nicht... Also...
Wir haben das eigentlich geplant, wenn Alexei Nawalny freigelassen wird.
Oh ja, das war eine tolle Antwort darauf. Eine unserer Freundinnen sagte zu ihren Eltern auf dieselbe Frage, ich glaube, ich sehe ein Bild von mir, wie ich nach Moskau zurückkehre, wenn Alexei Nawalny aus dem Gefängnis entlassen wird. Diese Antwort ist nicht gut gealtert. Also ja, es ist, im Moment sehe ich das noch nicht, dass ich und Gleichgesinnte zurückkehren.
Ja, vermisst du es?
Auf jeden Fall. Es gab eine Vielzahl großartiger Dinge in Moskau und in Russland und eine große Blase von Menschen, die ähnlich dachten und auf eine bessere Zukunft für Russland hofften. So wurden in Moskau und Russland viele Dinge geschaffen, auf die man stolz sein kann, wie etwa einige IT-Unternehmen, einige Banken, Fintechs. Und es gab viel Freundlichkeit und Menschlichkeit, aber das ist jetzt alles wichtiger.
Ich habe einen kleinen Text über Russland geschrieben und dass Russland für mich noch nie so weit weg war wie jetzt. Und mein ganzes Leben hatte ich irgendwie eine Verbindung zu diesem Land. Und du kannst dich bestimmt erinnern, als wir uns das erste Mal in Moskau getroffen haben.
Ja, sure.
Ich fühle die Verbindung, diese Verbindung zu der russischen Bevölkerung, aber... Jetzt hat sich das Land so sehr entfernt von mir und immer wenn ich die Nachrichten über dieses Land sehe, die Wahlen oder diese Unterdrückung höre oder lese, dann habe ich das Gefühl, dass die Nachrichten von einem Geschichtssender sind. Es fühlt sich an, als wäre Russland wieder in einer Art stalinistischer Ära. Hast du eigentlich ein ähnliches Gefühl, wenn du diese Nachrichten liest oder ist das so eine westliche Sicht auf Russland, wenn man jetzt sagt, das fühlt sich an, als wäre Stalin zurück?
Nun,
ich kann das schon verstehen. Russland ist auch für mich auf jeden Fall ein noch fremderes Land geworden. Ich habe auch das Gefühl, viel weiter davon entfernt zu sein, als ich es jemals in meinem Leben gewesen bin. Was die stalinistische Zeit angeht, so sind einige Dinge ähnlich, definitiv. Aber einige Dinge, das kann ich sagen, weil ich Bildung genossen habe. Wir haben keinen Apparat der Massenunterdrückung. Ich bin mir nicht sicher, ob das derzeitige Regime und das stalinistische Regime eine ähnliche Mentalität haben. Ich würde sagen, sie unterscheiden sich schon sehr. Es sind also sehr schlechte Zeiten. Es gibt viele Dinge, für die man sich schämen muss. Aber es sind nicht gerade stalinistische Zeiten.
Okay. Was machst du, wenn die Ergebnisse der Wahl rauskommen? Oder was erwartest du? Was sind deiner Meinung nach die Wahlergebnisse?
Nicht viel. Nicht viel. Sie werden also nur ein paar Zahlen zeigen. Nun, das wird soziologisch ziemlich interessant sein. Die Frage nach den Ergebnissen, was mache ich, wenn die Ergebnisse herauskommen? Also zum Beispiel wird es nur einige, du weißt schon, wie werden sie die Menschen in den besetzten ukrainischen Gebieten zählen? Wie hoch wird die Zahl der Bevölkerung sein, der angeblichen Bevölkerung, die sie ziehen werden? Es geht um ein bisschen Neugier und nicht viel um politische Gefühle, nicht viel um das wirkliche politische Leben. Also nicht viel, ich werde nicht viel fühlen. Wir gehen also hin, ich und, ja, ich gehe dorthin, um zu wählen, nicht für irgendeine größere Sache, sondern mehr für mich selbst und mehr für den Moment und die Erhaltung eines Instituts.
Thank you very much.
Klar, sehr gerne.
Adrian Kriesch ist Krisenreporter. Als ehemaliger Afrika-Korrespondent berichtet er heute für ProSieben, Kabel 1 und Sat.1 von Nachrichten aus aller Welt. Aktuell ist er in Moskau und hat am Wochenende die staatlichen Wahlen begleitet und sich die unterschiedlichen Meinungen im Land angeschaut. Aber mit großer Vorsicht.
Ich finde, das ist auch tatsächlich einen guten Einstieg in unser Gespräch über die Wahlen in Moskau, die Wahlen in Russland bezüglich Putin, dass unser Gespräch damit beginnt, dass du sagst, ich habe ein VPN an, damit keiner mithört. Glaubst du wirklich, wir würden belauscht werden, wenn wir dieses Gespräch führen? Oder ist es einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, die du triffst?
Naja, eine Vorsichtsmaßnahme. Ich glaube jetzt nicht, dass wir wichtig genug sind, dass da permanent einer zuhört. Aber grundsätzlich hat man hier ja schon den Eindruck, dass man die ganze Zeit kontrolliert wird, überwacht wird. Also wir sprechen jetzt, es ist noch früh am Morgen. Ich war heute 3 Stunden draußen unterwegs und wir wurden 4 oder 5 Mal nach unseren Dokumenten gefragt und kontrolliert. Also man gibt einem hier permanent das Gefühl, wir gucken, was du machst, wir sehen, was du machst. Das ist sehr präsent. Merkt man übrigens auch ziemlich krass, gerade bei der Einreise. Ich und viele andere Kollegen werden dann auch erstmal rausgezogen und dann sitzt man da erstmal 3 Stunden, wird verhört und einem wird so auch signalisiert, wir haben euch im Auge.
Wie klappt es überhaupt? Ist es kompliziert, nach Russland als Journalist einzureisen? Man hat ja das Gefühl von außen, dass dieses Land so Pressefreiheit grundsätzlich abgeschafft hat. Also es gibt keine Pressefreiheit. Alles, was dort veröffentlicht wird, ist kontrolliert oder wird bestimmt oder aus Angst überhaupt wird es einfach gar nicht kritisch berichtet über Putin. Wie ist es als westlicher Reporter, wenn du dort in diesem Land bist? Wie fühlst du dich dort?
Ja, also erstmal ist es total schwierig reinzukommen. Ne? Ich habe über ein Jahr auf mein Visum und meine Akkreditierung gewartet und habe sie dann überraschend Anfang dieses Jahres bekommen. Also das heißt, es kommen schon noch Leute rein. Jetzt gerade zu den Wahlen wurden auch wieder mehreren anderen Kollegen kurzfristige Visa gegeben für 7, 8 Tage, weil man da offensichtlich dann ein Interesse daran hat, dass die Welt zeigt, es gibt ja hier tolle Wahlen. Und dann geht es dann doch wieder reinzukommen. Aber es ist klar, also das ist ein Land, wo man darauf achten muss, was man sagt, weil man im Zweifel davon ausgehen muss, dass alles, was on air geht oder alles, was irgendwie öffentlich rausgeht, auch nochmal kontrolliert wird. Und Deutschland ist auf der Liste der sogenannten non-friendly states, also nicht freundliche Staaten oder nicht freundschaftlich gesinnte Staaten sozusagen. Das heißt für Journalisten konkret, dass es nicht wie früher 1 bis 3 Jahres Visa gibt und Akkreditierung, sondern dass man alle 3 Monate sein Visum und seine Akkreditierung verlängern muss. Und da wird natürlich geschaut, was man so gemacht hat. Und wenn das nicht ganz genehm ist, dann kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht verlängert wird. Das ist jetzt nicht bei jeder Kritik oder so. Das ist nicht der Fall. Ich denke, das sieht man auch bei der Berichterstattung von vielen Kollegen und auch bei uns. Man kann hier durchaus kritisch berichten, aber man muss halt gucken, dass man gewisse Linien der Kritik nicht überschreitet.
Könntest du jetzt einfach sagen, ich habe jetzt irgendwie 3 Tage frei, ich setze mich in die Transsib und fahre zum Baikalsee, oder bist du begrenzt auf den Raum Moskau?
Könnte ich sagen. Offiziell ist die Ansage vom Außenministerium, die ihr die Akkreditierung ausgeben, ihr könnt in ganz Russland euch frei bewegen. Aber es gibt Fälle von Kollegen, die das gemacht haben, die sich dann nicht vorher bei den lokalen Behörden gemeldet haben und dann ein administratives Problem bekommen haben und letztlich eine administrative Anzeige. Uns wurde klar gemacht, wenn das einmal passiert, kriegst du die gelbe Karte. Wenn das zweimal passiert, dann auf Wiedersehen.
Wenn du solche Geschichten hörst von Journalisten, wie zum Beispiel der Wall Street Journal Journalist, der im Gefängnis sitzt, mit welchem Gefühl gehst du nach Russland und willst berichten?
Ein mulmiges Gefühl. Aber dann auch so ein Gefühl, dass man sagt, gewisse Geschichten würde ich jetzt auch nicht anfassen, weil ich will nicht hier in einem Knast enden. Und das ist natürlich eine total beängstigende Geschichte von dem Kollegen, der da jetzt seit über einem Jahr festsitzt und der auch keine große Hoffnung hat, dass sich da anytime soon irgendwas ändert. Also das hat man natürlich im Hinterkopf und will diese Situation vermeiden. Und darum ist auch jede Kontrollsituation irgendwie ein bisschen unangenehm. Also in fast allen Fällen funktioniert das dann. Und man kann ja sogar auch sagen, das ist okay. So letztlich ist das im Land im Krieg. Wenn da einer aus einem non-friendly Land hier berichtet und mit einer Kamera brennt, dann ist das fair to say. Wir checken mal, was hat er für Dokumente, was macht er da? Das ist jetzt per se, würde ich jetzt sagen, nichts Schlimmes. Aber natürlich hat man genau dann so eine Gedanken im Hinterkopf. Was kommt danach?
Ja. Wie hast du jetzt ganz konkret, warum wir beide ja miteinander sprechen, ist ja die Wahl. Ich habe mit einem Freund, ist kein ehemaliger Freund, aus Russland im Vorfeld gesprochen und er beschrieb mir, und ich habe es dann heute auch bei Spiegel Online gelesen, ich wusste das gar nicht, er beschrieb mir, wie er in London sich in eine Schlange eingereiht hat als Provokation, als Motiv, als Bild zu sagen, wir glauben noch an die demokratischen Werte und zeigen das mit dieser Schlange. Konntest du das auch in Moskau beobachten, diese Schlange?
Ja, konnten wir auch beobachten. Also das wurde ja angekündigt vorher in den sozialen Medien als ein Aufruf zum stillen Protest sozusagen. Sonntag, 12 Uhr, alle zum Wahllokal gehen, einfach hinstellen und entweder wählen und die Stimme ungültig machen oder danach wieder nach Hause gehen. Und ich habe vermutet davor, ehrlich gesagt, dass sich das verlaufen wird, weil es so viele Wahllokale gibt. Also allein im Großraum Moskau fast 4.000. Und wenn wir das dann mal runterrechnen auf die vielleicht 20.000 Menschen, die bei Nawalnys Beerdigung waren und offen Regimekritik geäußert haben, dann wären das weniger als 10 pro Wahlstation gewesen. Und es gab keinen zentralen Ort, wo es den Aufruf gab, sondern nur allgemein geht zu den Wahlstationen. Also wir sind daraufhin zu einer Station gegangen und da tauchten dann ungefähr 50 Leute auf, schlagartig Punkt 12. Es bildete sich eine lange Schlange. Die Sicherheitskräfte haben sich zurückgehalten, überraschenderweise. Die haben die Leute da gewähren lassen. Sie standen ja auch nur da. Also das ist ja schon das Skurrile, dass das schon überhaupt als gefährliche Form des Protestes gewertet werden könnte. Das haben die Behörden hier davor ganz klar gesagt. Man habe Anzeichen von extremistischen Aktivitäten und warnt die Leute, da hinzugehen, weil sie sich da still in die Stange stellen wollen. Das haben trotzdem viele gemacht, 50 bei uns. Es hat tatsächlich auch eine Frau ganz offen mit uns gesprochen. Also die hat uns angesprochen und gesagt, ich möchte gern mit euch vor der Kamera reden. Ich will euch auch meinen Namen sagen. Ich will keine Angst mehr haben. Und die hat so klare Worte gewählt, dass ich und auch meine russischen Kollegen selbst völlig überrascht waren. Die hat gesagt, wir wollen Putin in Den Haag sehen, dass er sich verantworten für das, was er Nawalny angetan hat. Wir haben die Schnauze voll von der Diktatur. Und das hat sie gesagt, während in Sichtweite da die Polizei ist. Man weiß natürlich, dass im Zweifel wandert man für sowas hier in Knast oder wird zumindest zwischenzeitlich festgenommen. Also es gibt nach wie vor die Leute, die trotz diesen ganzen krassen Repressionen den Mut haben, ganz offen darüber zu sprechen. Das sind nicht mehr viel, denn man weiß wirklich die Konsequenzen, die man da befürchten muss, aber sie sind da. Und es war nicht nur das eine Wahllokal, wo wir jetzt zufällig waren. Es gab mehrere Wahllokale und an einigen standen auch ein paar hundert Leute von den Videos, die ich gesehen habe. Also das war mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen.
Es gibt in den sozialen Medien, werden ja gerade auch Videos geteilt von einer Frau, zum Beispiel so Tinte in so eine Wahlurne reinkippt, von Soldaten, die die Wahlurnen, also diese Wahlkabinen kontrollieren und was kreuzt ihr bitte an? Gibt es diese Videos auch in Russland? Also sind diese Videos zum Beispiel auf Kontakt hier, diesem russischen Facebook, sind die dort auch zu finden?
Die laufen hier sogar bei Russia Today, dem staatlichen Propagandafernsehen, durchs Programm. Also die sieht man tatsächlich auch, was passiert. Man hat nicht die Bilder gesehen der Proteste am Sonntag. Da habe ich persönlich nichts gesehen, was durch die staatlichen Fernsehsender ging. Aber solche Sachen, die ganz offensichtlich als extremistische Aktivität ausgelegt werden können und so auch tituliert werden können, die werden ja auch gern gezeigt und dann auch gleich mit dem Hinweis, was das für eine schlimme Strafe mit sich zieht. Und also diese Anschläge auf die Wahlurnen verüben, das kann tatsächlich zu 20 Jahren Straflager führen. Ne? Also deren Leben ist im Zweifel nicht nur on hold, sondern vorbei.
Hast du so eine Art Wispern mitbekommen? Wenn zum Beispiel ich in Ländern bin, in denen Diktaturen herrschen, in denen die Menschen unterdrückt werden, kann man zum Beispiel so im Hotel, so, dann hast du so eine Situation zum Beispiel, dass eine Putzkraft dann mit dir quatschen will, weil sie weiß, du bist Journalist und erzählt dir so ein bisschen so einen echten Einblick. Hast du die Möglichkeit gehabt, mit Russen und Russinnen hinter der Kamera so Gespräche über die Echtheit, über das echte Gefühl in diesem Land zu sprechen?
Mhm. Ja, also ich war am Wochenende tatsächlich abends ein bisschen unterwegs, bin um die Häuser gezogen, ein paar Bars gegangen und das war super spannend, weil zum einen das Leben, ne, generell in Moskau, viele können sich das ja gar nicht vorstellen, das Leben geht hier ganz normal weiter. Ne? Also dass hier ein Krieg ist, spürt man überhaupt nicht. Das Leben läuft, die Restaurants sind voll, die Wirtschaft brummt, die Kneipen sind voll. Nur was man dann eben bei so Kneipenbesuchen merkt, man hört niemanden auf irgendeiner anderen Sprache sprechen. Und wir wurden ganz häufig angesprochen, als Leute gehört haben, oh, da spricht jemand eine andere Sprache, Englisch oder Deutsch. Positiv angesprochen. Ach cool, es sind Leute aus Deutschland. Mensch, ich habe hier seit Ewigkeiten keine Leute mehr aus Deutschland gesehen, die sich gefreut haben, mit uns zu reden. Und gerade bei jungen Leuten war dann eben, ne, nach einer Weile, man lotet ja dann immer so aus, weil man tatsächlich ja auch selber immer irgendwie das Gefühl hat, okay, ist das jetzt eine Zufallsbegegnung oder nicht? Mhm. Und wenn man dann irgendwie ein bisschen warm mit den Leuten wird, dann versucht man natürlich auch ein bisschen über politische Themen zu sprechen. Und da habe ich 2-3 Mal diesen Fall gehört, dass die Leute sagen, ich rede mit meinen Eltern überhaupt nicht mehr über Politik. Ich will hier mein Leben halbwegs weiterführen. Mich nervt das, dass ich nicht mehr ins Ausland kann. Das schränkt meine Berufschancen ein. Wir hatten einen, der hat vorher in der Schweiz gearbeitet, hat einen tollen Job, hat fließend Englisch gesprochen, ist dann vor dem Krieg nach Russland zurückgekommen und sagt jetzt, das ist alles eine Riesenscheiße für ihn, weil seine Karriere ist letztlich on hold. Er würde viel lieber internationale Sachen machen. Das geht halt alles nicht mehr. Und gleichzeitig er und viele andere arrangieren sich ja letztlich dann mit den Gegebenheiten. Ne? Also sie wissen, wenn sie sich jetzt da laut gegen aussprechen, dann gibt's Ärger. Dann ist die Karriere im Zweifel noch schwieriger. Und so versuchen sie halt irgendwie ihren persönlichen Weg zu finden und sich mit der Lage irgendwie zu arrangieren, auch wenn sie sie nicht toll finden.
Wie beobachtest du dieses, das finde ich immer besonders faszinierend, wenn du dann in so ein Land kommst und feststellst, so diese Demokratie und dieser Wunsch nach Freiheit, dass der innerhalb von kürzester Zeit eigentlich kippt. Also natürlich geplant, überhaupt nicht in kürzester Zeit, aber in der Gesellschaft, die Veränderung, die ist ja so fast wie von so über Nacht, dass Menschen in diesem Land sich so schnell an so eine neue Situation anpassen, dass man sich so wegduckt. Spürt man dieses Wegducken und überrascht einen das, wenn du das dann dort erlebst?
Ja, also ich war ja vorher lange Afrika-Korrespondent dafür unterwegs. Da kenne ich das auch aus vielen Leuten, aus vielen Ländern, die Situation, die du beschreibst. Aber ich meine, hier ist ja die Situation schon so lange so, dass letztendlich, also seit 25 Jahren muss man ja lernen, sich hier wegzuducken, wenn man keine politischen Probleme haben will. Von daher ist es, glaube ich, jetzt keine neue Wendung hier. Aber na klar, man merkt das ganz deutlich, dass Leute Politik auch versuchen zu verhindern. Und man muss aber auch gleichzeitig sagen, die Mehrheit der Leute hier, den Eindruck habe ich schon, also Putin hat Unterstützung beim Großteil der Bevölkerung. Wenn wir jetzt einfach vor ein Wahllokal gehen und was wir gemacht haben und da einfach random mit Leuten sprechen, die meisten sagen ganz klar, wir wählen Putin. Er würde wahrscheinlich sogar die Wahl gewinnen, wenn nicht so, wie es viele ja vermuten, an den Zahlen nochmal gedreht würde, würde er wahrscheinlich trotzdem gewinnen. Aber man hat tatsächlich das Gefühl, dass der Großteil der Menschen hinter Putin stehen. Ob das jetzt genauso wäre, wenn wir hier tatsächlich ein richtig demokratisches System hätten, mit freier Meinungsäußerung, mit freier Presse, einer richtigen Opposition, das ist eine ganz andere Frage.
Jetzt hat Putin mit 87%, glaube ich, war die Zahl so rund 87%.
Ja, vielleicht, wenn sie offiziell verkündet wird, vermuten schon viele, dass es nochmal ein Stück nach oben gehen könnte.
Hat also die Wahl gewonnen, wenig überraschend. Er hat auch schon eine Ansprache ans Volk gehalten. Was hat er dort erzählt?
Ja, also letztendlich, das war so eine Art Pressekonferenz. Die große Ansprache, die steht wahrscheinlich noch heute bevor. Es gibt hier so eine riesige Feier auf dem Roten Platz. Der ist schon seit 3 Tagen abgesperrt, wo zum einen sicherlich die Wahl gefeiert wird und zum anderen 10 Jahre der Krim-Annexion. Da wird auch nochmal erwartet, dass er da redet. In dem Gespräch, was er vorher hatte, da hat man einfach nochmal klar gemerkt, dass ihm dieser Krieg einfach sehr wichtig ist. Also denn von vorne bis hinten hat sich das letztlich durchgezogen. Das Thema Krieg, das Thema Beziehung zum Westen, und das wird halt auch in den nächsten 6 Jahren mindestens das große Thema hier bleiben. Und dass man da eine Lösung findet oder dass er irgendwelche Kompromissbereitschaften, Gesprächsbedarf angekündigt hat gegenüber dem Westen, das konnte man nicht erkennen.
Sagt er dazu Krieg mittlerweile oder ist es immer noch eine Spezialoperation?
Es ist offiziell immer noch eine Spezialoperation. Es gab wohl Fälle, wo das Wort dann auch schon mal gefallen ist und dementsprechend gehen die Kollegen, inklusive mir, auch lockerer damit um. Aber nach wie vor könnte man bei strenger Gesetzesauslegung einem strikt daraus drehen und sagen, das ist die falsche Wortwahl, das ist eine Spezialoperation.
Wie, ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie so, also so, ob es irgendwelche sozialen Gruppen gibt oder ob das, weil du hattest einmal gesagt, wir reden mit unseren Eltern nicht darüber, also die junge Generation. Es scheint, dass es wie überall auf der Welt so eine Art Generationskonflikt, der sich politisch abbildet, dass so die Boomer wählen konservativ und rückwärtsgewandt und die junge Generation will eigentlich vorwärtsgewandt und irgendwie global und gemeinschaftlich wählen. Kannst du beobachten, dass es so eine Art, ich will es nicht Widerstand nennen, aber dass es so eine Art, wie so eine revolutionäre Bewegung gibt. Also Russland lebt ja eigentlich vom Feuer der Revolution. Dass es immer einen Herrscher gibt, der dann überwunden wird mittels einer Revolution. Ist sowas jetzt schon zu erkennen, zu spüren, zu fühlen wahrscheinlich eher?
Eher im Gegenteil, würde ich sagen. Also nach dem Tod von Nawalny und dem klaren Zeichen dadurch nochmal, was man für eine Gefahr eingeht, wenn man zu laut sich gegen das Regime äußert, ist da, glaube ich, ordentlich Wind aus den Segeln genommen worden. Und es gibt letztlich ja auch keinen klaren Oppositionsführer mehr, der dasselbe Standing hat wie Nawalny, der dieselben Massen anziehen kann. Also einige hoffen ja nach wie vor, dass seine Frau das machen könnte, aber aus dem Ausland wird das schwierig, da die Opposition zu vereinen. Und ich sehe da gerade nicht eine große Bewegung, die sich zentralisiert irgendwie versucht zu vereinen und da tatsächlich irgendwie einen revolutionären Spirit hat. Es gibt extrem viele Leute, die genauso denken, aber sich zu vereinen, das ist halt noch schwieriger geworden. Das ist ja genau auch das Ziel vom Regime, dass man das genau verhindert, dass sich die Leute da organisieren können. Und ich hatte gestern so einen Moment, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, bei diesen Protesten. Da war ein Familienvater, der war mit seinen zwei Kindern da, wir waren 8 und 10, glaube ich. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn deine Hoffnung jetzt? Der meint, es gibt keine Hoffnung. Mein Ziel ist, die Kinder sollen so schnell wie möglich Englisch lernen und wenn sie 18 sind, ab in Flieger nach Europa. So, und das zeigt eigentlich die Resignation letztlich. Also viele glauben nicht, dass sich jetzt noch schnell oder zeitnah irgendwas hier ändern könnte.
Spielen wir das mal durch. Dann kommen diese zwei Kinder nach Europa, nehmen wir mal an, nach Deutschland, in ein Land, in dem eine große Abneigung auch gegenüber Russen und Russland herrscht. Glaubst du, wir werden Europa wird Russland das jemals verzeihen? Wird das denken die Zivilisten, die Bürger und Bürgerinnen Russlands darüber nach, dass es auch um so ein Verzeihen geht in Zukunft?
Das hoffe ich. Ich meine, grundsätzlich hoffe ich ja mal, dass man da die Sicht dazu differenzieren, dass nicht alle Russen so denken. Und ich meine, wir haben ja auch gesehen, in Berlin gab es auch große Proteste. Du hast London vorher angesprochen. Es gibt ja auch jetzt eine große Community so da. Klar, man hört ja von denen auch jetzt schon, dass sie sich nicht immer so sehr willkommen fühlen. Aber das ist tatsächlich eine der großen Sorgen, die du da ansprichst, die ich auch habe. Also ich bin ja in der, in Anführungsstrichen, glücklichen Situation, dass ich auf beide Seiten konnte. Also ich war 3-4 Mal in der Ukraine, während des Krieges jetzt auch hier in Russland und kann auf beiden Seiten mit Leuten sprechen. Und das tatsächlich macht mir irgendwie die meiste Angst, die Überlegung, wie soll das denn, also selbst wenn es mal Frieden gibt, danach weitergehen. Also der Hass in der Ukraine gegenüber den Russen ist so unfassbar groß, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass es irgendeine friedliche Einigung momentan gibt und dass irgendwie in 5 Jahren meine Freunde in Russland, die zum Teil durchaus auch pro-ukrainisch sind, die da ganz viele Freunde auch haben, die früher besucht haben, dass die einfach mal da wieder in Urlaub hinfahren können. Das sehe ich nicht. Da wurde so viel zerstört in den letzten 2 Jahren und das ist echt ziemlich bitter. Also es ist eben nicht nur, dass man einen schnellen Friedensschluss braucht oder ein Ende des Krieges und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird sich über Jahrzehnte wahrscheinlich hinziehen.
Meine These ist, dass sich auf dem Gebiet der Ukraine durch die vielen Waffen, die dort sind, so eine Art christlich-fundamentale Widerstandsbewegung bilden wird, die zu Terroranschlägen in Russland dann führen wird. Also sozusagen der Glaube spielt in der Ukraine eine sehr große Rolle. Das fand ich auch interessant, da wollte ich dich fragen, ist dir das auch aufgefallen, dass der Glaube plötzlich in Russland auch so eine große Rolle spielt? Also auch in der Wahl, in der Wortwahl Putins. Wie erklärst du dir das und welche Rolle spielt Religion neuerdings in Russland?
Puh, schwer. Also weiß gar nicht, ob ich das wirklich beurteilen kann. Da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber...
War in der Wahl? Spielte das in der Wahl eine Rolle? Also dieser berühmte, diese religiöse rechte Hand von Putin hat die Wahlkampf betrieben? Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Ja, also Putin nutzt das absolut, aber vor allem eben für eine Klientel. Und das sind die sehr religiösen Wähler. Und das sind in der Regel auch die älteren Wähler, wie das ja auch letztlich bei uns ist häufig. Und da weiß er natürlich, welche Worte er da wählen muss und wie er die damit an Bord holt, dass er genau diese Klientel bedient. Ob das jetzt tatsächlich einen großen Unterschied macht bei jungen Leuten, die jetzt nicht extrem religiös sind, das wage ich zu bezweifeln.
Mit großer Neugierde habe ich auf die Wahlergebnisse geguckt in Donetsk und in den neuen besetzten Gebieten. Und da sind ja extreme Wahlergebnisse rausgekommen. Also immer über 90% für Putin. Siehst du darin einen Beleg für die Fälschung der Wahlergebnisse? Weil ich mir kaum vorstellen kann, dass die Überlebenden von Mariupol für Putin wählen zu x 90%.
geht es mir so wie dir. Ich kann es mir auch kaum vorstellen. Aber es ist halt so ein Klassiker. Wir wissen es einfach nicht. Wir können einfach bei diesen Wahlen nicht sagen, das ist mit Sicherheit betrogen worden, das war richtig, das war nicht. Das ist eine große Blackbox, wo keiner reingucken kann. Also wenn du hier den staatlichen Fernsehsender dieses Wochenende angeschaut hast, das Wahlwochenende, da liefen rauf und runter angebliche Wahlbeobachter aus mehr als 100 Ländern, die dann hintereinander weg immer sagen, das läuft ja total dufte hier, alles toll. Wir haben überhaupt keine Probleme gesehen, so ein smoother Ablauf. Also wir wissen gar nicht, was die westliche Welt so will. Aber wenn man dann zum Wahl, also wir waren an einem Wahllokal, wir können da auch selber reingehen und uns das anschauen. Das sieht auch alles total toll und organisiert aus und das zeigen die uns auch gern. Aber es gibt letztlich so viele Flächen, wo keiner reinschauen kann. Ich weiß, was im Hintergrund passiert. Also du kannst mit deinem Zettel abstimmen, mit deinem Wahlzettel oder du kannst digital in der Wahlkabine abstimmen oder du kannst online wählen. Und als wir dann da aus der Wahlstation rausgegangen sind, kam uns ein Russe hinterher, hat sich rausgestellt, einer der wenigen unabhängigen russischen Wahlbeobachter, der sich auf den Online-Wahlprozess spezialisiert. Und der wollte uns unbedingt sagen, das ist alles ein Riesenskandal hier. Also es gab so viele technische Probleme und es konnte ihm bis heute keiner nachvollziehbar erklären, wie sich die Stimmen zusammensetzen, warum das so viele sind, aus welchen die Regionen die sind. Und er war auch überzeugt davon, dass auch die Wahlbehörde diese Informationen überhaupt nicht hat und sie letztlich einfach einen Haufen Stimmen zugeworfen bekommen und diese dann verkünden. In völlig intransparenter Art und Weise. Interessanterweise hat er gesagt, und ich versuche die ganze Zeit, das russischen Medien zu erzählen, und das will gar keiner wissen. Aber das zeigt halt, es ist eine Blackbox. Also, und jeder, fast jeder hier geht davon aus, dass diese Resultate eben nicht wahrheitsgetreu sind.
Du hast gesagt, das ist sozusagen die Wahl für die nächsten 6 Jahre Putin in Russland. Glaubst du, er wird 6 Jahre bleiben?
Durchaus. Also es würde mich wundern. Also ich wüsste nicht, was das ändern sollte. Ich gehe mal stark davon aus, die Frage ist, die sich mehr Menschen hier stellen, wie lange noch darüber hinaus? Also einige Leute, mit denen ich hier geredet habe, die sind fest davon überzeugt, der wird so lange regieren, wie er lebt.
Und wie viele Leute erschreckt das dann in Russland?
Ich würde sagen, wenig Leute, weil sich so viele schon daran gewöhnt haben. Also ein Witz, den ich gehört habe, ist, es gibt keine Katze in Russland, die nicht unter Putin geboren ist. Muss ich dann danach erst mal googeln, dass Katzen 15 Jahre in der Regel werden und manchmal auch über 20. Also viele kennen es nicht anders, ne? Also seit über 20 Jahren ist er letztlich der Mann, der die Fäden zieht. Für junge Leute ist er halt immer da. Und für uns ist das manchmal aus westlicher Sicht schockierend, überraschend. Aber ich glaube, für die meisten Leute hier ist es mittlerweile Normalität geworden. Und wenn du dann tatsächlich Tag ein, Tag aus hier das staatliche Fernsehen nur guckst oder die Informationen darüber beziehst, dann glaubst du wahrscheinlich auch irgendwann das, was da die ganze Zeit erzählt wird.
Wie wird denn im Land darüber diskutiert, dass es diesen Krieg gibt und dass dieser Krieg möglicherweise eskalieren könnte? Also gucken wir uns die NATO-Grenzen an, da werden Übungen gemacht. Macron sagt, man könne auch Truppen in die Ukraine senden, wenn es eskaliert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, aus westlicher europäischer Perspektive, so langsam sollte ich anfangen, mir so eine Notfallkiste zu bauen und den Keller vielleicht zu verstärken. Wie ist es in Russland?
Also die Tipps wurden mir noch nicht gegeben, die Notfallkiste zu packen. Aber durchaus ist der Krieg ja ein umstrittenes Thema. Und das fand ich auch interessant, im Wahlkampf war er eben nicht das Hauptthema. Also da hat Putin das ganz offensichtlich versucht zu umschiffen, über andere Sachen zu reden, weil man schon das Gefühl hat, dass die meisten Leute hier keinen Bock auf Krieg haben. Das finde ich auch das Skurrile in diesen Gesprächen vor den Wahllokalen mit Putin-Unterstützern. Hat fast jeder gesagt, wir wollen endlich, dass dieser Krieg vorbei ist. Was mich über, also die wollen alle Frieden letztlich. So, die Frage ist, wie man dann da hinkommt und die Putin-Unterstützer eher dann Frieden durch Sieg quasi meinen. Aber das ist hier ein umstrittenes Thema. Und wahrscheinlich, wenn man eine komplett unabhängige Umfrage macht, wer will den Krieg, da würde die große Mehrheit ja auch sagen, die haben keinen Bock darauf. Auch wenn jetzt hier die Wirtschaft weiterläuft, ist das natürlich schrecklich. Und spätestens, wenn man irgendwie über Verwandtschaft, Freunde, Familie hört, dass da Leute eingezogen werden, denkt man über so eine Sache ganz, ganz anders. Das sind dann übrigens ja auch die, die sich dann auch trauen, was zu sagen. Also wir haben ja vor ein paar Wochen mit einer Frau gesprochen, deren Mann einfach eingezogen wurde, von heute auf morgen und seit 2 Jahren im Krieg kämpft. Der hat 2-mal Heimaturlaub bekommen, aber du weißt ja dann nicht, wann ist das vorbei. Und die hat ganz offen gesagt, wir wollen das nicht. Ich habe mit diesem Krieg nichts zu tun. Ich habe nichts gegen die Ukrainer, mein Mann auch nicht. Wir wollen nur, dass er zurückkommt. Und es kann auch nicht sein, dass der jetzt open end zum Krieg eingezogen wird, mit dem er nichts am Hut hat. Aber das ist halt die Realität. Und das ist halt auch der Punkt. Sobald es an Menschen näher rankommt, dann findet natürlich auch ein Umdenken statt.
Es ist ein stiller Protest mitten im Zentrum von Moskau. Jedes Wochenende trifft sich eine Gruppe von Frauen vor dem Kreml. Sie legen Blumen ab, fordern die Rückkehr ihrer eingezogenen Männer, die in der Ukraine kämpfen. Eine von ihnen, Ksenia Vorobyova. Heute legen wir zum 10. Mal hier Blumen nieder, um an die Toten in diesem Konflikt zu erinnern. Soldaten und Zivilisten. Im 21. Jahrhundert sollte niemand mehr so sterben. Vorobyova hat sich trotz der Gefahr bewusst entschlossen, mit uns zu reden, denn sie ist verzweifelt. Die 30-Jährige lädt uns in ihre Wohnung ein, wo sie eigentlich mit ihrem Mann lebt. Vor 2 Jahren haben sie geheiratet, wollten eine Familie gründen, Kinder haben. Doch dann wurde er zum Militärdienst eingezogen, auf unbestimmte Zeit. Wenn er mich anruft, höre ich im Hintergrund die Artillerie. Für mich ist das alles sehr schwer zu ertragen. Er ist der Mann, den ich liebe. Ich habe Angst um ihn. Mein Leben ist leer ohne ihn. Dieser Krieg sollte aufhören. Niemand braucht diesen Konflikt. Die Menschen sollten aufhören, sich zu töten, Russen und Ukrainer. Mein Mann wollte nie in die Armee gehen. Er ist gegen seinen Willen dort. Vorobyova würde gern mit Präsident Putin darüber sprechen, dessen Unterstützer jeden Tag ungestört vor dem Kreml stehen. Sie hat auch schon an das Militär geschrieben, aber solange sie keine Antwort bekommt, wann sie wieder ihr normales Leben mit ihrem Mann weiterleben kann, will Vorobyova trotz allen Einschüchterungen weiter demonstrieren.
Hat Putin im Wahlkampf so ein bisschen deutlich gemacht, was er mit diesem Krieg will?
Nein, er hat ja immer wieder seine langen historischen Exkurse gegeben. Ist vielleicht scheinbar auch das Tucker Carlson-Interview gesehen, wo ich danach irgendwie dann überrascht zu meinen russischen Kollegen sagte, meine Güte, sehr lange Geschichtslektion. Und sie sagten, das hören wir seit 20 Jahren, diese Geschichtslektion. Immer wieder das. Keiner weiß, wohin die Reise gehen soll. Und man muss davon ausgehen, dass er diesen Krieg nur mit einem Sieg beenden will.
Wie blickt Russland auf die dieses Jahr in den USA stattfindende Wahl? Ist da irgendwie, ich meine, es scheint ja, dass Trump irrerweise ein Verbündeter Putins werden könnte.
Ja, und tatsächlich, wenn man hier die staatlichen Medien anschaut, gerade eben wurde genau darüber gesprochen, wie sieht das dann im November aus? Und da war der Ton, die Tonalität, das könnte dann zu einer deutlichen Verbesserung unserer Beziehung führen, dass es wenigstens einer, mit dem man reden kann. Und manchmal hat man schon das Gefühl, dass Putin letztlich endlich mal wieder mit jemandem reden will in Amerika, dass es ihnen eigentlich mehr um das Reden auf Augenhöhe geht, als um das Reden mit den Ukrainern, dass er eigentlich auf Augenhöhe eher meint, mit den Amerikanern zu reden. Von daher ist das tatsächlich gerade ein ziemlich skurriles Szenario, dass, wenn Trump an die Macht kommt, vielleicht sich dann die Situation oder die Beziehungen dort deutlich bessern könnten. Aber auch das ist ja wie bei Putin ähnlich wie bei Trump. Man weiß nie so richtig, wo die Reise hingeht und was sie wirklich planen, weil man in die Köpfe nicht reinschauen kann.
Wie lange bist du jetzt noch da?
Ich bin morgen schon wieder unterwegs, aber bin dann wahrscheinlich auch bald wieder hier.
Okay. Dann danke ich dir für den Einblick in die aktuellen Wahlereignisse. Sind sehr fast gern. In Moskau.
Danke, Thilo.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags und freitags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Stefan Seiler, Thilo Mischke, Kaspar Dudek, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Martin Seifert komponiert. Audioproducer: Leo Ebert-Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. So, jetzt die Kulturtipps. Ich spiele immer noch Metroid Fusion auf dem neuen alten Gameboy, den ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag und halte Metroid Fusion, obwohl es nur 5 bis 6 Stunden dauert, die Spielzeit, für ein wirklich sensationelles Spiel. Ich lese auch immer noch die Chroniken des Aufziehvogels und bin wahnsinnig begeistert und will eigentlich auch gar nicht, dass das Buch aufhört. Ich habe gestern so lange gelesen, im Zug, im Flugzeug, im Bett abends, dass ich ganz doof im Kopf wurde und habe das Buch jetzt weggelegt und muss, glaube ich, ein bisschen eine Pause machen, denn liebe Leute, es gibt tatsächlich so etwas wie ein Videospiel oder und Leseburnout, also dass man zu viel gespielt hat, zu viel gelesen hat. Und damit das nicht passiert, habe ich parallel eine neue Serie angefangen, eine neue Zeichentrickfilmserie. Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe Zeichentrickfilmserien. Ich gucke sie viel lieber als reale Serien. Diese Serie heißt Scavengers Reign. Und ich glaube, ich habe so etwas Krasses noch nie gesehen als Serie. Kann sein, dass ich einfach sehr begeistert bin, deswegen so übertreibe. Das würde ich auch über Adventure Time sagen, eine andere tolle Serie. Aber es geht um eine Crew von Leuten, die auf einem fremden Planeten abstürzen und dort leben. Und dieser Planet ist bevölkert von den seltsamsten Lebewesen, die ich mir vorstellen kann. Also ich könnte sie mir gar nicht vorstellen. Ich müsste ganz viel LSD nehmen und in der Lage sein, dabei zu zeichnen und zu denken. Und dann könnte ich es aufzeichnen. Und das Interessante ist, sie sind mit einer gewissen Logik. Das sind nicht einfach nur wie bei Alien-Monster, die irgendwie rumlaufen, sondern es sind außerirdische Lebewesen, die in einer ökologischen Logik in dieser Serie stattfinden. Also es ist sinnvoll, wie diese Tiere dargestellt werden, wie diese Pilze dargestellt werden und wie sie eben mit Menschen, die auf diesem Planeten gelandet sind, interagieren. Toller Soundtrack, toll gezeichnet, tolle Ideen, kann ich wirklich ganz doll empfehlen. Scavengers Reign, HBO. Kann man, glaube ich, gucken. Und jetzt abschließend, ne? Freitag, neue Folge, Maurice Höfgen, wir reden über den Bitcoin Bullrun.